Podcast, das Spezial.
Es ist ein Ereignis, das deutschlandweit, europaweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein 11-jähriges Mädchen aus Sierra Leone treibt 3 Tage lang allein im Mittelmeer. Dann wird sie von Seenotrettern gefunden und an Land gebracht. Warum erzählen wir euch von diesem Ereignis im Podcast? Weil eine Frau aus Castrop-Rauxel auf dem Boot war, mit dem das Mädchen gefunden und gerettet werden konnte. Ina Friebe erzählt uns von ihrem Einsatz und von der Situation auf dem Mittelmeer. Manche wundern sich vielleicht über die neue Stimme im Podcast. Das bin ich, Teve Schäfer, seit Oktober Redakteur bei den Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Ich habe mit Ina Friebe gesprochen. Viel Spaß. Und jetzt ist Ina Friebe bei mir im Studio an der Albertuskirche. Hallo.
Hi.
Schön, dass du da bist. Während sich Castrop-Rauxel auf Weihnachten vorbereitet hat und das Weihnachtsdorf leer getrunken hat, hast du deine Sachen gepackt und bist nach Süden gefahren. Warum und wohin?
Genau, ich war im ganzen Dezember unten auf Sizilien bzw. auf dem Mittelmeer unterwegs. Ich habe da als ehrenamtliche Crew eine Seenotrettungsorganisation unterstützt, die ein Segelboot betreibt, die Trottama 3. Und der Heimathafen von diesem Boot ist Licata an der Südküste von Sizilien und da bin ich erstmal hingefahren. Ende November war das.
Du sagst Seenotrettung. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass zivile AkteurInnen mit Schiffen auf das zentrale Mittelmeer hinausfahren, um dort nach Menschen in Seenot Ausschau zu halten und diese dann zu unterstützen bzw. vor dem Ertrinken zu bewahren.
Das heißt, du bist nach Italien gefahren, hast dir quasi freigenommen dafür und nach Licata gefahren. Was hast du dann als erstes gemacht, als du da angekommen bist?
Dort habe ich erstmal die restliche Crew getroffen. Auf diesem Boot gibt es immer eine Crew von 6 Personen und wir sind dann dort alle eingetrudelt. Dort gibt es eine Unterkunft, in der man sich darauf vorbereiten kann. Es gibt dann immer so ungefähr eine Woche Vorbereitungszeit vor einem Einsatz, wo es ganz praktische Trainings gibt mit dem Beiboot zum Beispiel, wie man eine Person aus dem Wasser rettet, wie man funkt, aber auch eine psychologische Vorbereitung auf den Einsatz.
Eine Woche Vorbereitung, 2 Wochen Einsatz auf dem Wasser, das war der Plan. Wie ist es dann in Wirklichkeit gelaufen?
Genau, also der Plan ist eigentlich immer maximal 10 Tage auf dem Wasser zu sein, weil danach gibt es noch so eine Nachbereitung. Auch praktisch und psychologisch. Bei uns lief das dieses Mal ein bisschen anders, denn wir hatten ziemlich schlechtes Wetter, das bedeutet stürmisches Wetter. Das ist eigentlich auch recht typisch für das Mittelmeer, dass dort oft im Winter Stürme durchziehen mit mittelstarken Winden und für das Mittelmeer relativ hohen Wellen. Und da hatten wir dieses Mal leider auch Pech, da haben wir ungefähr 2 Wochen gewartet, bis sich das Wetter so weit gebessert hatte, dass wir tatsächlich auch rausfahren konnten.
Wie viele Menschen gehören zu deiner Crew?
Wir waren 6 Personen auf dem Boot und dann gibt es einen Skipper, also einen Kapitän und ich war jetzt die 2. Kapitänin, also die Co-Skipperin, diejenige, die für das Boot verantwortlich ist.
Was sind die Aufgaben als Co-Skipperin?
Ich bin für das Boot verantwortlich, das heißt, ich muss ein Auge drauf haben, dass alles an der richtigen Stelle ist, dass nirgendwo eine Gefahr an Bord droht, irgendwas lose ist oder kaputt ist. Ich muss ein bisschen die Abläufe an Bord im Kopf haben, schauen, ob der Wachplan funktioniert und die Manöver leiten. Also ich bin dann bei den wichtigen Manövern, wie An- und Ablegen, stehe ich am Steuer und gebe quasi das Kommando für die Manöver.
Im Dezember war das, ist noch kein Monat her, da ist dein letzter Einsatz gewesen. Ihr seid aufgebrochen, aufs Wasser gefahren und habt Ausschau gehalten nach Menschen, die in Seenot sind. Ab wann ist man eigentlich in Seenot?
Ja, dafür gibt es Kriterien, die international festgelegt sind. Nach internationalem Seerecht gibt es auch eine Verpflichtung zu helfen, wenn Menschen in Seenot sind zum Beispiel. Und ein Kriterium wäre die Tauglichkeit des Bootes für die See. Und das ist tatsächlich so bei den Menschen, die von den afrikanischen Küsten ablegen, dass die eigentlich in 99% der Fälle mit sehr seeuntauglichen Booten unterwegs sind. Und das heißt, ab dem Moment, wo die von der Küste ablegen, sind sie quasi per Definition ein Seenotfall, weil die Boote eben so schlecht sind, dass sie manchmal innerhalb von Minuten einfach auseinanderbrechen auf dem Meer.
Das heißt, wir befinden uns auf dem Mittelmeer zwischen Tunesien und Italien ungefähr. Wie groß ist diese Fläche, die ihr da befahrt? Also wie lange braucht man zum Beispiel mit eurem Boot einmal von Italien nach Tunesien?
Ja, bis ganz nach Tunesien ran fahren wir tatsächlich nicht. Daher weiß ich das leider nicht ganz so genau. Aber das Gebiet ist ziemlich groß, weil es beschreibt sozusagen ein Dreieck. Also einerseits im Südwesten die tunesische Küste im Süden und dann geht das im Süden, Südosten über in die libysche Küste. Der letzte Punkt, der offiziell zu Italien gehört, ist Lampedusa. Das ist eine kleine Insel, die auch für unser Boot eine Tagesreise weg ist von der sizilianischen Küste. Das sind ungefähr so 100 Seemeilen, also ungefähr 180 Kilometer. Und dann hat man nochmal im Süden bis an die tunesische oder libysche Küste, glaube ich, locker nochmal so 150 Seemeilen, also so gute 200 Kilometer.
Und jetzt möchte ich gerne auf einen Abend zu sprechen kommen und beziehungsweise eine Nacht, über die alle geschrieben und berichtet haben. Alle Medien haben sich diesen Fall angeschaut und darüber geschrieben, weil es einfach so besonders ist, was da passiert ist in dieser Nacht. Ihr wart auf dem Wasser und es wurde dunkel. Auf diesem Boot habt ihr wahrscheinlich noch irgendwie zusammen gegessen, nehme ich an. Und dann hat man Nachtschichten im Wechsel, sodass immer jemand wach ist. Was ist in dieser Nacht alles passiert, von Anfang bis zum Ende?
Einmal kurz vorweg, die Schichten, die gehen 24 Stunden durch. Denn auf dem Segelboot muss immer jemand wach sein und Ausschau halten und tatsächlich auch steuern, da wir keinen Autopiloten haben. Das heißt, wir haben ein 24 Stunden rotierendes Wachsystem, wo jeweils immer zwei Personen wach sind. Und in dieser Nacht, das war die Nacht vom 10. auf den 11. Dezember, von einem Dienstag auf einen Mittwoch, da waren wir Montagabend sozusagen im Dunkeln schon vor Lampedusa angekommen und hatten dann etwa 5 Seemeilen südlich von Lampedusa haben wir den ersten Seenotfall gefunden und dort tatsächlich schon ein Boot mit ungefähr 50 Menschen drauf unterstützt und den Rettungswesten ausgegeben, einen offiziellen Seenotruf für sie abgesetzt, sodass dann ungefähr eine Stunde später die italienische Küstenwache gekommen ist und diese Menschen gerettet hat.
Lass mich da mal kurz einhaken. Ja. Ihr findet da ein Boot mit 50 Personen drauf. Wie ist diese Situation dann für euch? Kannst du uns da mal reinholen, was ihr dann als erstes merkt und was ihr dann genau macht?
Genau, dieses Boot habe ich tatsächlich selber gesehen. Ich hatte gerade Wache und stand am Steuer und dann habe ich ein Licht gesehen, was sehr unregelmäßig war und was auch auf einmal verschwunden ist. Und das ist sehr ungewöhnlich, denn normale Boote, zum Beispiel Fischerboote, die nachts fahren, haben vorgeschriebene Positions- und Navigationslichter, die immer an sein müssen. Wenn da plötzlich ein Licht blinkt oder verschwindet und dann nach 1-2 Minuten wieder auftaucht, ist das ungewöhnlich. Deshalb habe ich den Kurs erstmal zu beibehalten und nach kurzer Zeit tauchten dann verschiedene blinkende Lichter auf diesem Boot auf und dann war schnell klar, okay, das sind Menschen auf einem Fluchtboot, die sich wahrscheinlich in Seenot befinden. Das Erste, was dann passiert ist, dass wir die anderen Crewmitglieder wecken, denn zu der Zeit, wo zwei Menschen Wache haben, schlafen die anderen ja im besten Fall. Dann holen wir alle an Deck, besprechen kurz, wie die Lage aussieht und wie wir vorgehen werden. Das war jetzt schon in der kompletten Dunkelheit. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall zuerst auch eine Person benötigt, die Licht macht und das Boot anstrahlt, damit wir selber wissen, wo das Boot ist und ich auch darum herum steuern kann, also genügend Abstand halten kann, damit wir nicht mit diesem Boot in der Dunkelheit kollidieren, was auch eine Gefahr ist. Und dann bereitet sich unser Dinghy-Team vor. Unser Dinghy, das ist unser kleines Beiboot, das wird dann zu Wasser gelassen und dort sind zwei Menschen, die mit diesem Dinghy zu dem Fluchtboot hinfahren, Kontakt aufnehmen, eine erste Lageeinschätzung machen und der nächste Schritt, den wir dann immer machen, ist Rettungswesten an die Menschen ausgeben, wenn sie keine haben.
Warst du in dem Fall dann am Steuer des Hauptbootes noch?
Genau, ich war am Steuer der Trottermar 3.
Du hast gesagt, die Menschen haben Licht gemacht. Wie macht man Licht auf einem Boot, wenn man ja keine großen Mittel hat eigentlich?
Genau, entweder die Leute haben tatsächlich ihre Handys dabei und machen damit Licht. Das ist natürlich relativ schwach und funktioniert nur, wenn man eine gewisse Nähe schon zu diesem Boot hat. Also, dass sie richtige Lichter dabei haben, ist meistens nicht der Fall.
Okay. Und in diesem Fall, in welcher Situation befanden sich die Menschen, die auf diesem Boot mit ungefähr 50 Menschen darauf sind? Waren die in akuter Gefahr oder wie war die Lage, als ihr die gefunden habt?
Ja, akute Gefahr ist immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, wie ich ja gerade schon erklärt habe. Ne? Dadurch, dass die Boote eigentlich per se seeuntauglich sind und zumeist auch sehr, sehr, sehr überfüllt für die Bootsgröße, sind die meisten Boote ohnehin direkt ein Seenotfall. Und in diesem Fall kam es noch hinzu, dass der Motor ausgefallen war. Das bedeutet dann, dass das Boot schutzlos den Wellen und dem Wind ausgeliefert ist. Und das kann die Lage natürlich auch schnell schlimmer machen.
Und euer Boot ist ja nur 13 Meter lang. Man kann wirklich nicht von einem Schiff sprechen, sondern von einem Boot, ein Segelboot mit Motor. Und das heißt, ihr könnt ja nicht einfach 50 Leute normalerweise nehmen und die auf euer Boot packen, oder?
Jein, also wir haben natürlich begrenzten Platz. Das werden, merken zum Beispiel diejenigen Crewmitglieder, die auch noch nie gesegelt sind, die kommen dann aufs Boot und denken sich, huch, ist ja alles ganz schön klein hier unter Deck. Aber tatsächlich haben wir in der Vergangenheit auch schon bis zu 64 Menschen an Bord von unserem Segelboot genommen. Das ist nicht schön, das ist eng, das ist schwierig, aber in Notfällen schauen wir natürlich nicht zu, wie die Leute ertrinken, sondern versuchen, so viele Menschen wie möglich auf unser Boot zu nehmen. Wenn die Lage allerdings relativ ruhig ist und überschaubar und wir mehr Zeit haben, dann versuchen wir natürlich, die Behörden auf den Plan zu rufen und schauen, dass entweder ein größeres Rettungsschiff oder ein Schiff von der italienischen Küstenwache kommt und diese Menschen an Bord nimmt.
Am 10. Dezember habt ihr diese Menschen gefunden oder ja, das Boot mit den Menschen drauf gefunden und habt Unterstützung gerufen. Wer hat die dann quasi mitgenommen?
Dann kommt die italienische Küstenwache, die legen von Lampedusa ab. Das war jetzt nicht weit entfernt und die haben auch Schnellboote, die bis zu 20 Knoten fahren. Das heißt, das hat dann wirklich nicht lange gedauert, bis dort auch ein offizielles Boot aufgetaucht ist. Aber das ist nicht immer so. Unsere wichtigste Arbeit besteht eigentlich darin, einen offiziellen Seenotruf für Menschen auf der Flucht abzusetzen. Und dann kann es manchmal auch viele, viele lange Stunden dauern, bis tatsächlich die italienische Seenotleitrufstelle in Rom, die dafür zuständig ist, reagiert und sich dann mit Lampedusa in Kontakt setzt und von dort ein Schiff losschickt.
Das heißt, die Menschen konnten mitgenommen werden von der Küstenwache und für euch bedeutete das, dieser Einsatz war dann erstmal vorbei und es war ja schon nachts, deine Schicht endete dann, wie ich das in Erinnerung habe, und du hast dich hingelegt, konntest aber nicht durchschlafen. Was ist als nächstes passiert?
Genau, für uns ging es dann tatsächlich ohne Pause direkt weiter. Meine Schicht war zu Ende, ich bin schlafen gegangen. Die nächsten beiden Personen, die Wache hatten, die waren ja auch wach, weil wegen im Einsatz sind wir alle wach, die mussten dann direkt weiterarbeiten und auf Schicht gehen. Wir haben dann Kurs nach Südwesten genommen und sind noch ein paar Stunden weiter gesegelt. Und gegen 3.20 Uhr kamen dann die Rufe von den wachhabenden Personen, dass wir wieder auf einen Seenotfall gestoßen sind. Und dann kurz danach, dass eine Person im Wasser ist. Und das ist immer so ein bisschen, ja, fast das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Weil wenn von einem überfüllten Boot viele Menschen ins Wasser springen, bedeutet das meistens, dass Panik ausbricht. Es sind sehr, sehr viele Menschen. Es ist sehr unübersichtlich. Das kann eine sehr schwierige Situation werden. Als wir dann aber alle innerhalb von 1-2 Minuten fertig angezogen mit Rettungsequipment an Deck standen, haben wir gemerkt, oh, wir sehen gar kein Boot, sondern da war nur eine einzige Person im Wasser tatsächlich.
Wer war diese Person und in welcher Lage habt ihr die Person im Wasser gefunden?
Es war ein kleines Mädchen, das uns später erzählt hat, dass sie 11 Jahre ist und aus Sierra Leone stammt. Sie trieb alleine im Wasser. Sie hatte eine relativ schlechte, nicht seetaugliche Schwimmweste um, also mehr so eine Schwimmhilfe. Und dann um ihren Oberkörper mehrere Schläuche aus Autoreifen. Das sind improvisierte Rettungswesten, die man sehr oft sieht bei Menschen, die von den afrikanischen Küsten ablegen, weil sie sich keine richtigen Rettungswesten leisten können oder diese nicht verfügbar sind, nehmen sie eben solche Auto- oder Moped-Schläuche, an die man viel einfacher kommt, und benutzen diese als improvisierte Rettungsmittel. Und auch das Mädchen hatte zwei von diesen Schläuchen um ihren Oberkörper und trieb so relativ schwimmunfähig im Wasser.
Okay, ihr habt sie im Wasser gesehen. Wie kriegt man eine Person, die sich selber nicht aus dem Wasser retten kann, da raus?
Wir haben tatsächlich mit Schwimmleinen gearbeitet. Natürlich hätten wir auch das Beiboot ins Wasser lassen können, aber das dauert, wenn alles gut läuft, mindestens 10 Minuten. Und da die Person sehr nah am Wasser war und es sich nur um eine Person handelte, haben wir versucht, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, indem wir Schwimmleinen geworfen haben. Das sind sehr lange Leinen, die auf dem Wasser schwimmen. Und dann kann man mit dem Segelboot einen Kreis um die Person fahren, sodass diese Person irgendwann die Schwimmleine greifen kann. Und mit Hilfe dieser Schwimmleine konnten wir sie dann in die Nähe von unserem Boot ziehen. Und dann haben wir an Backbord, also auf der linken Seite des Schiffes, so etwas wie eine Leiter, auf der dann ein Crewmitglied runtersteigen konnte bis an die Wasseroberfläche und die Person mit hochziehen konnte. Und so haben wir sie dann relativ schnell und sicher an Bord bekommen.
Dann habt ihr das Mädchen angeschaut und untersucht und erstmal rausfinden müssen, wie geht's dieser Person? Wie war ihr Gesundheitszustand?
In unserer Crew haben wir immer eine medizinische Fachkraft, so auch dieses Mal. Und der Mensch hat sich dann um das Mädchen gekümmert, hat erstmal die Körpertemperatur gemessen, weil wir relativ schnell rausbekommen hatten, dass sie schon lange im Wasser war. Sie hatte eine Körpertemperatur von nur mehr 35 Grad. Und deswegen war dann quasi das Wichtigste, dass wir versuchen, ihren Körper wieder warm zu kriegen und ihre Körpertemperatur wieder zu erhöhen.
In welchem mentalen Zustand hat sie sich denn befunden? Wie habt ihr sie wahrgenommen? Hatte sie Panik? Hat sie geweint? Oder war sie eher ruhig?
Ja, das kann man sich nur schwer vorstellen, ne? Sie hat uns erzählt, dass sie 3 Tage lang im Wasser getrieben ist. Das ist einfach unvorstellbar, wie man sich dann fühlt. Und trotzdem fand ich es sehr erstaunlich, dass sie relativ ruhig war in ihrer Situation. Sie war auf jeden Fall ansprechbar. Sie hat relativ gut Englisch gesprochen, was dann eine gute Kommunikation mit ihr erlaubt hat. Und sie war eigentlich relativ orientiert und konnte relativ ruhig mit uns reden.
Wie habt ihr denn mit ihr kommunizieren können? Sie kommt ja aus Sierra Leone und ist erst 11 Jahre alt. Konnte sie Englisch, oder?
Genau, wie ich gerade gesagt habe, sie konnte Englisch sprechen. Und ja, das war der große Vorteil, was die Kommunikation erleichtert hat. Oft sprechen Menschen auch Französisch. Und ich kann zum Beispiel auch Französisch, das wäre auch kein Problem gewesen. Aber wir hatten zum Beispiel niemanden in der Crew, der Arabisch gesprochen hätte. Mhm. Von daher war das auf jeden Fall ein Glück.
Okay, das heißt, ihr habt sie stabilisiert, aufgewärmt. Ich habe Bilder gesehen, wo ihr eine Rettungsdecke eingesetzt habt und eine Wärmflasche wurde da auch gereicht, um erstmal die Körpertemperatur wieder hochzukriegen. Und dann konnte sie aber nicht bei euch auf dem Boot für immer bleiben, sondern es muss ja weitergehen. Sie muss ja irgendwie weiterkommen. Wo habt ihr sie dann hingefahren?
Genau, relativ schnell, nachdem wir sie gefunden hatten, haben wir dann auch die Behörden informiert, was man immer machen muss, wenn man einen Seenotfall findet oder Menschen findet, und haben dann die Anordnung bekommen, nach Lampedusa zu fahren, was in unserem Fall auch meistens der nächste Hafen ist. Und dann sind wir dort um circa 6 Uhr morgens angekommen. Und haben dort angelegt und dort haben schon die Behörden mit einem Rettungswagen auf uns gewartet und haben dann das Mädchen übernommen.
Was glaubst du, wo sie jetzt ist?
Tatsächlich wissen wir oft gar nicht viel über die Schicksale der Menschen, die wir abgeben, weil es dann einfach nicht mehr unsere Aufgabe ist. In dem Fall wissen wir auf jeden Fall, dass sie in ein Krankenhaus auf Lampedusa zunächst gekommen ist. Und ich vermute, dass sie mittlerweile auch schon auf Sizilien ist, weil dort werden dann viele Menschen, die auf Lampedusa ankommen, in dem sogenannten Hotspot, relativ schnell mit der Fähre nach Sizilien gebracht, weil dort eben nicht so viel Platz ist.
Das heißt, sie konnte medizinisch versorgt werden und ich muss es nochmal schildern, glaube ich. Also, ihr wart mitten im Mittelmeer. Es ist dunkel. Dieses Mädchen ist 11 Jahre alt und treibt seit 3 Tagen im Wasser alleine. Offensichtlich. Sie ruft, weil sie ein Schiff oder ein Boot in der Nähe wahrnimmt und wird gefunden und rausgezogen. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, ist natürlich total unwahrscheinlich. Also sie hatte ein extremes Glück, gerade weil es bei Dunkelheit war. Also wenn wir gewusst hätten, dass sie da gewesen wäre, selbst dann hätten wir sehr niedrige Chancen gehabt, sie zu finden. Denn das Meer ist riesig. Es war bei Dunkelheit, da sieht man fast nichts, wenn kein Mondlicht da war. Und das war bei uns so, da war es wolkig. Und sie hat kein Licht, sie ist einfach nur so ein kleiner Punkt, der auf dem Wasser schwimmt. Es ist extrem schwierig, überhaupt irgendwas im Wasser zu finden, selbst wenn man weiß, dass es da ist. Und sie hatte das enorme Glück, dass wir nicht mit voller Motorkraft zu dem Zeitpunkt gefahren sind, sodass die Motorengeräusche etwas leiser waren und sie dann so laut rufen konnte, dass auch die Menschen, die Wache hatten an Bord, das hören konnten.
Und als nächste Frage stellt sich mir natürlich, wie ist sie überhaupt in diese Situation gekommen, dass sie alleine im Mittelmeer trieb mit Rettungsweste und Schläuchen? Was ist passiert?
Sie hat uns erzählt, dass sie einige Tage zuvor aus Sfax von der tunesischen Küste gestartet ist. Und zwar mit einem Eisenboot mit ungefähr 45 Personen drauf. Und dann ist das Schiff bei stürmischen Winden und hohen Wellen, die tatsächlich in den Tagen zuvor dort unten waren, ist das Schiff untergegangen. Und am Anfang hätte sie noch Kontakt gehabt zu zwei anderen Menschen, die im Wasser getrieben werden. Und die hätte sie dann aber verloren. Und ist dann alleine 2 Tage lang quasi im Wasser getrieben. Nachdem wir sie auf Lampedusa abgegeben hatten, wurde auch eine große Suchaktion eingeleitet von der italienischen Küstenwache, die natürlich nach anderen Überlebenden, Wrackteilen, irgendwelchen Klamotten gesucht haben und nichts gefunden haben. Und das erstaunt mich eigentlich nicht, denn solche Eisenboote haben das riesige Problem, dass sie sehr, sehr schlecht zusammengeschweißt und billig gebaut sind meistens. Und dann können die innerhalb von Minuten auseinanderbrechen. Da braucht einfach nur ein Tropfen Wasser zu viel reinkommen. Und dann geht so ein Boot auch unter. Und wenn diese Eisenboote untergehen, können sie innerhalb von Minuten von der Wasseroberfläche verschwinden. Und dann bleibt nicht mal ein Wrackteil, an das man sich klammern kann, wenn man im Wasser schwimmt. Das sind wirklich extrem gefährliche Boote. Und deswegen mussten wir dann auch relativ schnell davon ausgehen, dass dieses Mädchen die einzige Überlebende von dem Schiffsunglück ist.
Mhm. Deswegen, wir haben ja im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, es fällt ja auch schwer, das als großes Glück oder Wunder sogar, wie es in manchen Medien übertitelt wurde, zu bezeichnen, weil du in Gedanken ja nicht nur bei diesem einen Menschen bist, sondern auch bei den anderen, die dabei gewesen sind.
Genau, das ist tatsächlich, ja, ich traue mich jetzt mal es absurd zu nennen, dass die Person, die überlebt, europaweit und fast international Aufmerksamkeit bekommt, aber die anderen 44 Menschen auf ihrem Boot, die gestorben sind, die waren irgendwie nicht interessant für die Medien. Das haben manche Medien nicht mal erwähnt. Und man darf halt auch nicht vergessen, es geht nicht um die eine Person, es geht auch nicht um die 44 Personen, die da noch mit drauf waren, sondern im Mittelmeer ertrinken Hunderte und Hunderte von Menschen. Also seit 2014 gibt es die ganz vorsichtige Schätzung, dass ungefähr 30.000 Menschen auf dem Mittelmeer verschwunden oder ertrunken sind. Und das, obwohl wir wissen, dass die Dunkelziffer extrem viel höher sein muss. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Und hinter jeder Zahl steckt halt ein Mensch, der auf dem Mittelmeer gestorben ist.
Wie habt ihr die Situation denn konkret wahrgenommen auf dem Mittelmeer? Wie schnell findet man Boote von Menschen, die auf der Flucht sind?
Ja, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Was sich bemerkbar macht, sind natürlich saisonale Schwankungen. Und damit meine ich, dass im Sommer viel mehr Menschen eine Flucht über das Mittelmeer wagen, eben weil das Wetter viel stabiler ist, die Wellen kleiner sind. Na, wie sich an unserem letzten Einsatz ja gezeigt hat, sind die Bedingungen im Winter oft sehr, sehr schwierig. Und dazu kommt ja noch das, kommen ja noch diese schlecht zusammengeschweißten Boote, überfüllte Boote, also die allgemein total gefährliche Situation. Und im Sommer gibt es tatsächlich meistens eine höhere Anzahl von Menschen, die eine Flucht versuchen. Da kann es dann sein, dass man innerhalb von einem Tag irgendwie mehrere Fluchtboote findet, während man im Winter auch mal eine Woche suchen kann, ohne dass man vielleicht eins findet. Man muss sich halt auch vorstellen, dieses Einsatzgebiet, das ist riesig und wir fahren da mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Knoten, also vielleicht so 8 km/h, da könnte man auf jeden Fall nebenher joggen, sage ich immer. fahren wir da durch das Gebiet und suchen nach Booten. Das ist total schwierig, sowas zu finden. Manchmal gibt es offizielle Seenotrufe, dann bekommen wir auch GPS-Koordinaten. Damit kann man dann natürlich besser arbeiten, aber selbst mit Koordinaten ist es manchmal schwierig, Boote zu finden.
Und jedes einzelne Boot, da steckt ja eine Geschichte von den Menschen dahinter, die da drauf sind. Man geht da nur drauf, wenn es keine andere Möglichkeit oder keine bessere Hoffnung gibt für die Menschen vor Ort. Ich habe mal eine Frau aus Damaskus interviewt, die in Schleswig-Holstein, wo ich früher gearbeitet habe, an der Schule gearbeitet hat. Und sie war in Damaskus auch Lehrerin und war ganz neu an der Schule und konnte aber schon sehr, sehr gut Deutsch. Und sie hat mir von ihrer Flucht erzählt. Sie ist in Damaskus aufgebrochen, weil die Stadt einfach in Schutt und Asche gelegt wurde. Sie konnte nicht schlafen wegen der Lichter in der Nacht und den lauten Knallen und hat sich auch auf den Weg nach Europa gemacht, musste auch übers Mittelmeer, saß in einem Boot und die Schlepper, die sie bezahlt haben muss, die sagten wohl, kann hier irgendjemand dieses Boot steuern? Also die sind ja auch, die kommen ja dann nicht mit, sondern die kassieren das Geld ein und schicken die Leute alleine auf die Reise, weil es einfach so gefährlich ist. Und dann hat wohl ein Mann gesagt, ja, ich kann das steuern und hat dieses Schiff erfolgreich bis an die europäische Küste manövriert irgendwie. Und hinterher stellte sich dann raus, dieser Mann konnte kein Boot steuern eigentlich, hatte das noch nie gemacht. Er wollte nur den Leuten die Angst nehmen. Das war für mich eine der atemberaubendsten Geschichten, die ich jemals recherchiert habe. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und jeder dieser Menschen, nach denen ihr sucht und die Hilfe benötigen von euch, hat ja so eine Geschichte, die vielleicht in diese Richtung auch geht.
Total, man muss sich vorstellen, das sind ja keine Leute, die jetzt Bock auf Bootsfahren haben oder irgendwas von der Seefahrt verstehen. Also, die gibt es vielleicht auch, aber wir wissen nicht mal, ob die Menschen schwimmen können. Viele Menschen können auch nicht mal schwimmen. Da muss man sich einfach vorstellen, wie krass die Bedingungen in ihren Herkunftsländern sein müssen, damit man sich in solche Lebensgefahr begibt, ne? Also die Leute fliehen vor Elend, Vergewaltigung, Hunger, Konflikten, Kriegen. Das sind solche schlimmen Bedingungen, dass sie lieber in ein total überfülltes, seeuntaugliches Boot steigen, mit einer großen Chance einfach im Mittelmeer zu ertrinken, quasi ihr Leben riskieren, um halt vor diesen Bedingungen zu fliehen.
Du hast ja gerade von der Zusammenarbeit mit der italienischen Küstenwache gesprochen, die in dem Fall offensichtlich ganz gut funktioniert hat. Ist es denn immer so, dass die Kooperation mit den Behörden gut abläuft oder kommt es da auch manchmal zu Schwierigkeiten?
Das ist leider so ein Joker, würde ich es mal nennen. Also derzeit klappt zumindest die Kooperation mit den italienischen Behörden ganz gut. Da haben wir meistens die Aussicht darauf, wenn wir einen Seenotruf absetzen und sie kontaktieren, dass dann auch wirklich irgendwann ein Rettungsboot kommt. Nur dieses Irgendwann ist natürlich extrem schwierig, weil wir zum Teil eine Tagesreise entfernt sind von Lampedusa. Und wenn wir ein Fluchtboot haben, wo vielleicht schon Wasser ins Boot gekommen sind, wo langsam Panik ausbricht, ist das natürlich eine sehr schwierige Situation, die sich innerhalb von Minuten wenden kann in ein Schiffsunglück. Und dann reicht es halt nicht zu wissen, dass vielleicht in 5 Stunden irgendwie aus Italien ein Boot kommt, ne? Und das wäre dann zum Beispiel so eine Situation, wo wir auch mit unserem kleinen Boot uns dazu entscheiden würden, Menschen an Bord zu nehmen. Ich muss vielleicht einmal kurz erklären, dass das zentrale Mittelmeer aufgeteilt ist in sogenannte Search and Rescue Zonen. also Such- und Rettungszonen, wo jeweils ein Anrainerstaat verantwortlich ist. Und in dem Einsatzgebiet ist der größte Teil eigentlich zugehörig entweder zur italienischen Such- und Rettungszone oder zur maltesischen. Und wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, ist das so ein bisschen verwirrend, weil Malta eigentlich viel weiter ostwärts liegt von diesem Gebiet. Und das Traurige ist, dass wenn Seenotrufe aus der maltesischen Zone abgesetzt wird, dass in den allermeisten Fällen die maltesischen Behörden nicht reagieren. Das ist mittlerweile sehr, sehr gut dokumentiert, auch von größeren Rettungsschiffen, die dann ihre ganze Kommunikation aufnehmen, sobald sie in Malta anrufen und es klar wird, es handelt sich um ein ziviles Rettungsschiff, legen die einfach den Telefonhörer auf.
Aber man muss doch Leuten in Seenot helfen, oder?
Richtig. Seenotrettung ist tatsächlich verpflichtend auf dem Meer, laut internationalem Seerecht. Und auch ich, also ich bin auch private Seglerin und ich verlasse mich natürlich darauf, dass wenn ich jemals in Seenot geraten sollte, dass dann alle Menschen, die irgendwie in meiner Nähe sind, mir zu Hilfe kommen. Und ich finde es wahnsinnig, dass das halt eben für flüchtende Menschen nicht zu gelten scheint, ne? Dass das quasi Menschen zweiter Klasse sind, die, ja, manchmal spricht man auch von illegalen Menschen, aber es gibt doch keine illegalen Menschen, ne? Die Menschenrechte, die gelten doch für alle Menschen. Und dieses internationale Seerecht und die Verpflichtung zur Hilfe bei Seenotrettung, die gilt natürlich auch für diese Menschen.
Warum ist es eigentlich notwendig, dass ehrenamtliche Seenotretter sich auf den Weg nach Südeuropa machen?
Ja, tolle Frage, die würde ich gerne mal an die europäische Politik weiterleiten. Es ist doch ein Unding, oder? Also die ganze Seenotrettung, die stattfindet auf dem zentralen Mittelmeer, das wird alles gestemmt von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die aus Spendengeldern finanzierte Boote betreiben mit Leuten, die ehrenamtlich arbeiten, um aufs Meer hinauszufahren und Menschen in Seenot zu helfen. Ja, und tatsächlich steckt die EU lieber Millionen in Deals mit Libyen oder Tunesien, um die europäische Grenzpolitik zu verstärken und die europäischen Grenzen abzuschotten.
Du hast mal sowas gesagt in die Richtung, du engagierst dich da, weil du es nicht glauben kannst oder nicht verstehen und nicht akzeptieren willst, dass man wegschaut von dieser Situation, von dieser Not, in der sich Menschen auf dem Meer befinden. Wen meinst du denn damit? Wer schaut weg?
Ja, damit meinte, das war im Zuge von unserem Interview für den Zeitungsartikel, damit meinte ich zunächst einmal Menschen in anderen europäischen Staaten, die eben nicht an das Mittelmeer grenzen und die nicht diese Problematik jeden Tag vor Augen haben. Weil, ja, es ist einfach ein Fakt, dass dort im Mittelmeer fast jeden Tag sehr viele Menschen sterben. Und eigentlich wissen wir das alle, aber das vergisst man natürlich schnell inmitten der anderen, auch ziemlich schlimmen Nachrichten, die uns aus anderen Teilen der Welt erreichen und in unserem Alltag. Aber das Sterben auf dem Mittelmeer geht jeden Tag weiter. Und das ist natürlich auch eine Folge der europäischen Politik, die ihr Geld lieber in eine Abschottung, in eine europäische Abschottung steckt, anstatt zum Beispiel eine staatlich koordinierte Seenotrettung aufzusetzen.
Für den einzelnen Menschen ist es ja schwierig, da Einfluss zu nehmen auf diese Situation normalerweise, ne? Also nicht jeder Mensch beschäftigt sich viel damit. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass es diese Situation gibt, habe ich ja gerade erzählt. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ich fahre jetzt ins Mittelmeer und ziehe die Leute aus dem Wasser. Wie kommt es bei dir zu diesem Handlungsdrang?
Genau, also das möchte ich ja nochmal kurz sagen, das ist doch vollkommen in Ordnung, ne? Also es kann eine sehr belastende und auch traumatisierende Arbeit sein, der sich vielleicht auch nicht alle Menschen gewachsen fühlen. Ich finde aber, dass alle Menschen auch da, wo sie sind, einen Unterschied machen können und sehr wichtig sind. Und für mich gehört zum Beispiel das Einstehen gegen Rassismus im Alltag, in meinem Umfeld, in meinem Freundesumfeld, Arbeitsumfeld, ist es für mich genauso eine wichtige Arbeit, die damit zu tun hat, weil dadurch können wir alle gemeinsam verhindern, dass so eine gesellschaftliche Stimmung entsteht, in der Menschen, die angeblich von aus dem Ausland von irgendwoher kommen, hier nicht willkommen sind und als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Und wenn dieser Nährboden für eine solche Stimmung gesellschaftlich nicht da ist, beeinflusst das natürlich auch die Politik. Und dann könnten wir eine ganz andere Haltung gegenüber Migration haben.
Aber nochmal konkret, wieso sagst du, ich nehme jetzt 3 Wochen frei, fahre nach Italien und fahre da selber raus?
Ja, das ist nicht das erste Ehrenamt, was ich mache. Also ich habe schon Erfahrung mit ehrenamtlicher Arbeit. Und
was hast du gemacht?
Hauptsächlich war ich im redaktionellen Bereich ehrenamtlich tätig, aber ich habe mich auch schon für Klimagerechtigkeit engagiert und für verschiedene soziale Themen protestiert.
Fridays for Future? Oder?
Genau, so da war ich zum Beispiel auch dabei. Und über Seenotrettung habe ich schon sehr lange etwas gehört oder war schon länger über dieses Thema informiert und hatte immer so im Kopf, da würde ich mich eigentlich gerne engagieren, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte. Und dann habe ich letztes Jahr von dieser Organisation mitbekommen, bei der ich tatsächlich jetzt mitarbeite, und habe gehört, dass die ein Segelboot betreiben. Und da habe ich so eins und eins zusammengezählt und dachte, ach, das ist mein Ding, weil ich halt segeln kann und da wirklich gefühlt habe, da bin ich am richtigen Platz, da kann ich meine Kompetenzen gewinnbringend einsetzen, so dass es der Organisation was nützt und also dass ich mich wirklich nützlich machen kann.
Und was sind das sonst so für Menschen außer dir, die da mit bei dieser Organisation machen?
Das ist ganz spannend, weil da auch Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Also einerseits gibt es Menschen, die auch in Deutschland als Aktivistin tätig sind, weil zum Beispiel auch die Organisatorin vom Kompass Collective aus dem niedersächsischen Wendland kommen, da wo in den 80er Jahren schon die Anti-Atom-Proteste stattgefunden haben und wo eben diese Menschen sich damals schon engagiert haben. Das heißt, es gibt zum Beispiel Menschen aus so aktivistischen Kontexten, aber auch Leute, die zum Beispiel mit Seenotrettung auch noch nie vorher was zu tun hatten und eigentlich irgendwie nur dieses Bedürfnis in sich spüren, was zu machen, aktiv zu werden und zu helfen. Auf dem letzten Einsatz hatten wir auch eine richtig diverse Crew. Da hatten wir eine Schweißerin dabei, also eine Handwerkerin, einen Feuerwehrmann und Leute, die halt ganz viele verschiedene Fähigkeiten und Hintergründe mitbringen. Das finde ich immer ganz spannend.
Was muss man denn können, um da eine Hilfe zu sein? Also könnt ihr ja nicht jeden gebrauchen, der einfach sagt, ja, ich fahr mit, oder?
Ja, also genau, wir müssen schon gucken, dass eine Crew einen bestimmten Pool an Kompetenzen aufbringt, die sich im besten Fall ergänzen. Es gibt nämlich feste Rollen in der Crew, also es braucht immer mindestens 3 Leute, die segeln können und sich mit Segelbooten auskennen oder Booten im Allgemeinen. Dann haben wir immer 2 Leute, die im Dinghy sitzen werden. Das heißt, wir brauchen eine Fahrerin oder einen Fahrer für unser Dinghy und eine Kommunikatorin, die auch mit im Dinghy sitzt. Dann im besten Fall mindestens Englisch und Französisch sprechen kann. Dann haben wir einen sogenannten Medic, also eine medizinische Kraft. Zum Beispiel sind das RettungssanitäterInnen oder aber auch Medizinstudentin mit Rettungserfahrung. Dann haben wir noch einen Techniker, der sich im besten Fall so um Mechanik und Elektrik an Bord kümmern kann, um kleinere Probleme. Genau, und so gibt es halt verschiedene Kompetenzen innerhalb der Crew, die dann das Ganze abrunden.
Okay, wann fährst du oder fährst du überhaupt noch mal runter ins Mittelmeer und wann, wie oft, was hast du vor?
Ja, ich glaube, ich bin Wiederholungstäterin. Also ich glaube, ich bin sehr sicher, dass ich nochmal runterfahren werde. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ich bin gerade so ein bisschen die Springerin. Also ich würde einspringen, falls kurzfristig ein Crewmitglied absagen muss. Und selbst schiele ich eigentlich eher wieder so auf den nächsten Winter, um selber Einsätze zu fahren.
Gut, habe ich noch was Richtiges vergessen, was du gerne hinzufügen möchtest?
Ja, ich möchte noch mal kurz was zu der Organisation sagen, weil mittlerweile im Mittelmeer gibt es ungefähr 1 Dutzend zivile Rettungsschiffe. Das klingt viel, aber natürlich können die nicht alle gleichzeitig im Einsatz sein, weil die meistens auch mit ehrenamtlichen Crews arbeiten und dann Crewwechsel haben, Pause, Reparaturen am Boot, die anstehen. Und das Einsatzgebiet ist natürlich irre groß. Die Organisation Compass Collective gibt es eben seit 1,5 Jahren. Im August 2023 sind sie ihren ersten Einsatz mit dem Segelboot gefahren. Und jetzt gerade findet auf Licata auf Sizilien die Werftzeit statt, wo notwendige Reparaturen an dem Boot durchgeführt werden, bevor man dann 2025 wieder Einsätze fahren kann. Und was mir an der Organisation gefällt, ist, dass sie eben nicht nur humanitäre Arbeit leisten wollen, sondern wirklich ein politisches Verständnis von der Situation auf dem Mittelmeer und ja und überhaupt der europäischen Politik mitbringen. Und sie sagen, dass sie eben für sichere Fluchtwege kämpfen, gegen die europäische Abschottungspolitik und dafür, dass man eben alle Menschen unterstützt, egal woher sie kommen.
Dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für unser kleines Gespräch im Podcast. Ich hoffe, es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen und sie haben gerne zugehört. Dann wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg. Das heißt Erfolg. Naja, einen guten nächsten Einsatz, dass da alles funktioniert. Und ja, mach's gut, Ina. Danke.
Ja, danke dir. Tschüss.
Tschüss.